Und ich dachte ganz unbescheiden, krasse Scheiße, was du da gerade gemacht hast, Stahl. Das sollte man weiterentwickeln. Ja, ich war selber ein bisschen beeindruckt.
Herzlich willkommen bei der 400. Folge von Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und zum heutigen Jubiläum freue ich mich sehr, Stefanie Stahl als Gast in der Folge zu begrüßen. Sie ist Psychologin und absolute Bestseller-Autorin. Ihr Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« wird fast allen von uns ein Begriff sein. Ich spreche mit Steffi heute vor allem darüber, wie wir uns selbst wirklich kennenlernen können. Wie wir herausfinden können, wer wir sind, was uns antreibt und wie wir dadurch nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit anderen Menschen besser umgehen können. Außerdem ist dies die erste Folge, die ihr als Videopodcast sehen könnt. Folgt uns dafür auf den Portalen, wo auch Videos zur Verfügung stehen, oder kommt einfach direkt rüber zum YouTube-Channel @curseofficial und schaut euch das Video von Steffi und mir dort an. Jetzt viel Freude mit Stefanie Stahl und dieser 400. Folge von Meditation Coaching in Life. Liebe Steffi, herzlich willkommen zu Meditation Coaching in Life. Ich freue mich total, dass du hier bist. Sehr, sehr schön.
Danke für die Einladung.
In Berlin, sehr, sehr gerne. In Berlin scheint die Sonne und ich hatte gerade ein bisschen Urlaub. Das heißt, ich bin irgendwie erfrischt und erquickt. In welcher Situation, in welchen Umständen findet dich dieser Podcast gerade?
Also wir haben ja auch wahnsinnig gutes Wetter. Deswegen bin ich heute früh schon mit dem Hund gegangen. Deswegen haben wir unser Gespräch auch ein bisschen verlegt, weil normalerweise gehe ich nachmittags mit dem Hund. Aber das ist zu heiß jetzt. Also deswegen bin ich heute um 6 Uhr, habe ich mir einen Wecker gestellt. So was mache ich sonst nie. Das ist Hundeliebe. Wahnsinn. Auf jeden Fall, ich bin den ganzen Sommer hier. Wir haben noch ein Haus in der Eifel, was ich sehr liebe, so im Wald. Und ich liebe es im Sommer in Deutschland, viel in den Wäldern unterwegs zu sein. Wir haben hier, Eifel ist Mittelgebirge, sehr, sehr zauberhafte Wälder, viele Bäche. Und verreisen tue ich eigentlich hier eher in den dunklen Monaten. Also ich freue mich immer, hier im Sommer zu sein, vor allem wenn der Sommer mal stattfindet. Und dieses Jahr bis auf den Juli hatten wir auch hier im Westen, wir kriegen ja öfter mal auch so Tiefs ab vom Atlantik, hatten wir ein gutes Frühjahr, einen tollen Juni, dann der Juli war ein bisschen shaky, aber jetzt im August nimmt der Sommer nochmal voll Fahrt auf und das macht mich mega glücklich. Ich bin sehr wetterabhängig leider.
Ja, ich auch. Aber es ist ja eigentlich auch, wenn man das weiß und sich so ein bisschen, wie du ja gerade gesagt hast, im Sommer dann in Deutschland und dann im Winter ein bisschen verreisen und so, wenn man das so irgendwie steuern kann, ist es ja gut, wenn man da so für sich so dieses Gespür hat.
Ne? Ja.
Sag mal, was ich gerade dann gedacht habe, ne? Es gibt ja manche Leute, du hast jetzt von Wald und von mit dem Hund spazieren ging, gesprochen. Es gibt ja einige Leute, die sagen dann auch so einen Satz wie, spazieren gehen ist meine Meditation zum Beispiel. Ne? Oder in den Wald gehen ist meine... Ist es für dich auch so? Ja. Also würdest du sagen, das ist... Ja,
ja, also erstmal finde ich nicht, dass Meditation jetzt eine totale Lebensverpflichtung ist. So nach dem Motto, jeder muss meditieren. Und wenn ich schon nicht meditiere, dann behaupte ich, gehe in den Wald. Also aber sagen wir mal so, ich meditiere jetzt zum Beispiel nicht aktiv. Das hat mich irgendwie nie so gereizt. Aber ich genieße halt total im Wald zu sein, aber auch da, ich bin da ja immer sehr ehrlich, bin ich da nicht immer meditativ unterwegs, sondern ich höre oft Hörbücher. Ich liebe nämlich Literatur. Ja. Ich lese sehr viel, ich höre sehr viel Hörbücher. Und da ich ja sehr regelmäßig auch unterwegs bin, auch lange Strecken unterwegs bin, es ist für mich total cool, dann auch noch ein Hörbuch dabei zu hören. Das mache ich nicht immer, auch nicht immer den ganzen Spaziergang, aber manchmal auch voll durch. Heute gar nicht, hatte mich vergessen, mir ein neues runterzuladen. War aber auch okay, dann war ich mal mit meiner Aufmerksamkeit. Nein, bin ich dann auch nicht ständig im Wald. Quatsch, dann hollert man irgendwo in Gedanken rum, denkt über den Tag nach, hier und da. Also so voll achtsam und meditativ bin ich ja auch nicht immer. Manchmal versuche ich das, das gelingt mir aber immer nur 10 Meter oder so. Also
Ich glaube, es ist auch ein krasser Mythos, ne? Dieser Mythos davon, also entweder ich setze mich jetzt auf ein Meditationskissen und dann bin ich 30 Minuten nur im Hier und Jetzt, das ist Bullshit, ne? Das, ja. Also das, weil der Kopf macht, was er macht, ne? Der denkt an die Vergangenheit, der denkt an die Zukunft und so weiter. Und genauso beim Waldspaziergang, ne? Klar, dann sieht man die Blätter und riecht den Wald und man atmet durch. Aber dann denkt man auch wieder an was irgendwie, weiß ich, Tante Ernas Geburtstag oder sowas, ne?
Und für mich ist das auch völlig okay. Also ich habe tatsächlich auch gar nicht dieses wahnsinnig dringende Bedürfnis da, immer so Meditationsding draus zu machen, weil ich fühle mich ja auch wohl in meiner Haut. So. Also ich habe da jetzt auch gar nicht so ein Need irgendwie. Also für mich ist das okay. Und für Leute, die meditieren, also das ist bestimmt super. Die kommen da wohl auch in mega tolle Zustände. Ich beneide die auch ein bisschen, aber ich habe selbst nicht den Nerv, mir das jetzt so drauf zu schaffen, ehrlich gesagt. So. Und da kann auch jeder machen, wie es für ihn passt.
Na, ich meditiere ja schon. Ich bin ja einer von diesen Freaks, ne? die regelmäßig meditieren. Aber, und das ist so, das, was ich für mich erkannt habe, so dieses, wie gesagt, keine Gedanken haben oder in irgendwelche Zustände kommen oder so, das ist eigentlich überhaupt nicht das, worum es geht.
Worum geht es denn? Oder was bringt dir denn persönlich die Meditation?
Eigentlich ist es so, dass, also am Anfang war es schon so, das Erste, was bei mir passiert ist, dass ich mehr zur Ruhe gekommen bin, meine Gedanken sich ein bisschen mehr absetzen konnten. Das war so, oh wow, ne, zum ersten Mal seit 30 Jahren mal so ein bisschen, ne?
Ja.
Aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, was ich doch eigentlich alles für komische und wirre und kaputte Gedanken habe. Und dann dachte ich, oh, das funktioniert ja gar nicht. Und da hat mir aber jemand einen guten Tipp gegeben, hat gesagt, nee, funktioniert super. Weil es geht eigentlich darum, zu zeigen, was in deinem Geist eigentlich vor sich geht. Und wenn da viele Gedanken sind, dann ist das halt die Meditation, dass du merkst, du denkst viel. Und wenn du irgendwie Bauchschmerzen hast, dann merkst du halt, ich habe Bauchschmerzen. Ne? Also es ist gar nicht so dieses irgendwas wegmachen oder aus irgendwas ausbrechen oder in andere Zustände kommen. Es kann passieren, aber da würde man sagen, das sind eigentlich eher Nebenwirkungen, die man ein bisschen ignorieren sollte. Ne? Also es gibt so Leute, die sind dann so, ich bin jetzt nur blissed out. Und in meiner Meditationsschule, ne, würde man dann sagen, ja, schön, aber komm mal drüber weg, weil das geht auch wieder vorbei und es geht gar nicht darum, dich wegzubeamen, sondern eigentlich geht's um Präsenz, ne? Und Präsenz mit den Inhalten des eigenen Geistes so ein bisschen, ja.
Okay, ich sage ja immer, also, wenn man in Steffi Stahl reinschaut, findet man nichts vor.
Das ist gut.
Ich habe gar nicht so viel in mir, ne? So, und das hängt auch zum Teil mit meiner Extroversion zusammen. Das geht einigen Extrovertierten so, dass sie eigentlich, das ist so eine Veranlagung, dass wir eigentlich viel in der Interaktion haben oder durch Anregungen aus der Außenwelt. Also mein Mann, der ist ja introvertiert, der ist ja ganz anders. Die Intros haben auch wahnsinnig tiefe innere Vorstellungs- und Gedankenwelten. Damit kann ich leider nicht so aufwarten. Auch wenn ich ein Buch schreibe, ich brauche so irgendwie den Bildschirm gegenüber. Ne? Oder mir kommen oft die besten Gedanken im Gespräch. Ich bin ja oft selbst überrascht, im Guten wie im Schlechten, was ich so raushaue, weil es ist auch typisch für Extrovertierte, dass sie eigentlich Sprechdenker und Denkerinnen sind. Ja? Das heißt, wir reden und sprechen gleichzeitig. Und ich erlebe das manchmal auch so, dass ich mir selber zuhöre beim Sprechen. Was weiß ich, ich kriege was, was ich irgendeine Frage gestellt in einem Setting, wo ich irgendwie antworten muss, sagen wir jetzt mal, es ist irgendwie eine Talkshow oder so und die ist live und ich kann jetzt nicht sagen, keine Ahnung.
Yeah.
Und dann denke ich vielleicht noch im ersten Moment, scheiße, was sagst du denn jetzt? Und dann höre ich mir selber zu, wieder alles, was mir da so für Sachen einfallen. Und in diesem Setting fällt mir viel, viel mehr ein, als wenn ich jetzt total entspannt würde und zu Hause alleine darüber nachdenken würde. Ja, also dieses, wir Extros haben sehr stark dieses, wir brauchen so ein gewisses Reizlevel in der Außenwelt, um überhaupt uns stimuliert zu fühlen, während die Intros sich schnell überstimuliert fühlen. Ja, und das hat auch alles physiologische Hintergründe. Und das hat alles was mit dem zentralen Nervensystem zu tun, was bei Extros und Intros ein bisschen anders funktioniert. Das sind ja auch so angeborene Dinge. Das ist nicht anerzogen. Das bringt man mit auf die Welt. Und also das ist einen hohen genetischen Anteil hat das. Und das ist dann einfach eben so. Und deswegen reizt mich irgendwie, ist einer der Gründe, warum die Meditation mich nicht so reizt. Weil ganz ehrlich, für mich stelle ich mir das einfach nur langweilig vor. Ja. Das ist wahrscheinlich auch eine Fehlannahme, da würden mir viele widersprechen. Nö. Oder schau dir mal Langeweile an und bla bla bla.
Genau. Es ist auch manchmal sau langweilig, aber dann ist es halt langweilig. Ne? Wie gesagt, wenn Meditation alles ist, was da ist, dann ist halt Langeweile auch da. Aber ich würde gerne am anderen Punkt einhaken. Extro und Intro. Ich springe jetzt hier, ne? Mein Skript ist schon längst hier über Bord geworfen, egal. Extrovertiert, introvertiert. Du schreibst ja auch über Beziehungen und Beziehungsfähigkeit und diese Wahrnehmung eines von uns selbst innerhalb einer Beziehung und so weiter. Ist das so eine, würdest du sagen, es ist schon eine durchaus typische Konstellation in extrovertierter Beziehungsteil, in introvertierter Beziehungsteil und dadurch entstehen ganz typische Reibungsfelder? Oder ist es?
Also, sagen wir mal so, ich kenne auch einige Beziehungen, wo Intro-Intro oder Extro-Extro ist oder gemischt, wie mein Mann und mir, und alles hat so seine Vor- und Nachteile. Wobei ich tatsächlich finde, dass diese Mischung Intro-Extro eigentlich ganz gut ist, weil die sich sehr, sehr gut ergänzen können. Also die Extrovertierten, die tanken ja auch Energie in der Geselligkeit. Ne? Also wenn ein Extro, ich sag mal, einen langen Arbeitstag hatte, findet er oder sie das durchaus erfrischend, danach sofort zu einer Afterwork-Party zu gehen oder früher ist man in die Kneipe gegangen. Das ist irgendwie, Kneipen gibt es ja nicht mehr so, aber du weißt, was ich meine. Also irgendwo dahin oder nach Hause kommen, hat ein bisschen Gespräch oder trifft sich nach Feierabend direkt mit einer Freundin zum Essen oder so. Das finden Extros wirklich erholsam. Intros brauchen danach erstmal ihre Ruhe. Die kommen nach Hause und wollen erstmal gar nichts hören. Ne? Die sind am liebsten dann erstmal so für sich. Und Intros sind sehr viel besonnener, vorsichtiger, auch ängstlicher als Extrovertierte sind risikobereiter, die gehen schneller nach vorne. Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass dieses ganze Intro-Extro sich im Verlauf der Evolution so herausgebildet hat, weil wir einfach beide brauchen. Und wir brauchen die etwas mehr kommunikativen, gesellschaftlich bezogenen, etwas risikobereiteten Tatmenschen der Extrovertierten. Wir brauchen aber auch die besonnenen, etwas vorsichtigeren, auch unabhängigeren, also sie sind auch unabhängiger Introvertierten. Wir brauchen eben beide. Und die können sich eben gut ergänzen, vor allen Dingen dann, wenn sie um ihre Unterschiede wissen. Das ist immer ziemlich cool. Ich weiß, dass mein Mann introvertiert ist. Deswegen weiß ich, dass er manchmal einfach seine Ruhe braucht. Das nehme ich dann auch nicht persönlich. Was weiß ich, wenn ich zum Beispiel mit Freunden im Waldhaus bin und er sagt, pass mal auf, ich komme am Wochenende dazu. Ich brauche mal ein paar Tage für mich. Ne? Dann kann ich das total verstehen. Ich sehe auch zu, was mir natürlich nicht immer so gut gelingt, weil ich bin in unserer Beziehung auch so ein bisschen der Vergnügungsminister. Also ich sorge dafür mehr für die Außenkontakte und. Ich plane sozusagen unser Freizeitleben. Also ich versuche schon darauf Rücksicht zu nehmen, dass ich ihn da auch nicht zu sehr überfordere. Und insofern, also aber je mehr man halt voneinander weiß, desto besser ist es. Ne? Ich habe ja ein ganzes, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich habe ja 2 Bücher über diese Persönlichkeitstypen geschrieben. Ich habe auch einen Test sogar auf meiner Homepage, wo man mal gucken kann, was für ein Persönlichkeitstyp man überhaupt ist. Und das geht ja noch weit über Intro- und Extroversion hinaus. Da gibt es ja noch so ein paar andere Basiseigenschaften, über die wir alle verfügen, aus denen sich eben ganze Persönlichkeitstypen ergeben. Und da merke ich halt immer wieder, je besser, je ähnlicher man ist, desto besser ist es. Außer, also desto leichter hat man es. Außer bei diesem Extro-Intro. Das ist so die einzige Dimension, wo ich finde, die eigentlich sich ganz gut auch ergänzt. Beziehungsweise sagen wir mal so, alle Dimensionen können sich gut ergänzen, wenn man nicht auf allen 4, es gibt 4 Persönlichkeitsdimensionen, also extro-introvertiert, bin ich eher ein abstrakter oder konkreter Typ. Die Abstrakten, sagt man immer, die sehen in großen Linien, großen Zusammenhängen. Die Konkreten sind wesentlich pragmatischer unterwegs, auch realistischer, die haben eine wahnsinnig gute Realitätswahrnehmung. Bin ich eher der Fühltyp oder der Denktyp? Die Fühlentscheider sind immer ein bisschen mehr so auf Harmonie und Ausgleich und sehr empathisch. Die Denkentscheider sind da sachlicher, distanzierter. Und bin ich eher der organisierte Typ? Sprich, ich habe gutes Zeitgefühl, ich halte Ordnung, ich habe sehr gute Strukturen. Oder bin ich eher der lockerer Typ? Dann fällt mir das mit der Zeit und den Strukturen schwerer. Dafür bin ich kreativer und flexibler. Ne? Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Solange man nur auf einer Dimension unterschiedlich tickt als Paar, ist es okay. 2 wird schon ein bisschen knirschiger. 3 wird schon sportlich und 4 Dimensionen richtig sportlich. Also da braucht man sehr viel Toleranz füreinander, weil man wirklich so richtig anders tickt. Und deswegen, je mehr man von diesen Unterschieden weiß, desto besser kann man damit umgehen, auch im normalen Leben. Also ich habe das Konzept ja jetzt sehr gut drauf. Das heißt, wenn ich schon merke im alltäglichen Umgang, oh, das ist ein typischer Denkentscheider, vielleicht auch noch introvertiert, das ist für mich eine Kombi, die für mich schwierig ist. Ich bin extrovertiert und Gefühlentscheider. Das heißt, ich bin immer sehr outgoing, sehr warm, eigentlich eher so in der Ansprache. Und die sind ja immer so reserviert und zurückhaltend. Also in meiner Sicht ein bisschen stoffelig. Die würden sagen, ich bin ein bisschen hysterisch, ich würde sagen, ihr seid ein bisschen stoppelig. Und aber wenn ich das schon weiß, dann nehme ich das A gar nicht so persönlich, dann weiß ich auch besser, den anzusprechen. Also auch auf den gar nicht so nah zu gehen, weil der will das gar nicht. Die wollen Abstand, ne? Die wollen lange per sie sein oder ich weiß nicht was. Ne? Weißt du, wie ich meine? Also ich finde das richtig cool, also wenn man das so ein bisschen drauf hat. Ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt über diese Konzepte rede, weil
ich finde das vollkommen, also A steht sowieso auch alles auf meinem Zettel, wollte ich dich darauf ansprechen. Also Dankeschön. Es ist total okay. Und ich finde diese Idee eh davon spannend, dass man sagt, je mehr ich über mich selbst vielleicht rausfinde, ne, dadurch, dass ich den Test mache, mich über diese Modelle belese, mich selbst da vielleicht ein bisschen anschaue und gucke, desto mehr lerne ich ja auch mich selbst in Situationen kennen und weiß, in der Situation, deswegen reagiere ich da vielleicht so. Und ich kriege dadurch ja auch selber ein bisschen mehr Handlungsspielraum, weil ich nicht mehr so das Gefühl habe, ich bin Spielball von irgendwelchen Emotionen oder unbewussten Vorgängen, sondern ich sage, jetzt verstehe ich das. Und dann kriegt man ja auch ein kleines bisschen mehr Freiheit, weil man dann sagen kann, aber jetzt, wo ich das durchschaue, kann ich mich vielleicht auch entscheiden, das ein bisschen zurückzunehmen oder den anderen in der Situation zu sehen. Und dann wendet man das ja vielleicht irgendwann auch eben auf, wie du es gerade beschrieben hast, andere Menschen an und entwickelt dann ja nicht nur mehr Verständnis für sich selbst, sondern eben auch für andere Menschen. Und das ist ja grundsätzlich ganz wundervoll, wenn man Beziehungen oder auch eine gesellschaftliche Beziehung so führen kann, mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die Dinge, die im Unterbewussten ablaufen.
Genau, was ich ja mache, also das, wovon ich jetzt eben geredet habe, diese Persönlichkeitstypen, das geht ja ursprünglich auf den MBTI zurück, amerikanisches Konzept in der anglophonen Welt, auch ziemlich bekannt. Bei uns war es, das war das erste Buch, was ich geschrieben habe, so bin ich eben, das allererste, vielleicht ist das schon 20 Jahre oder so her, noch sehr unbekannt, das Konzept. Ne? Ich habe das hier so im deutschsprachigen Raum in die Welt gebracht. Ja, und das sind ja gar nicht meine Lorbeeren. Ich habe ja dieses Konzept sozusagen einfach nur mit in die Welt gebracht, natürlich auch selbst nochmal angereichert, ausgearbeitet und so weiter und so fort. Und da geht es ja wirklich um angeborene Persönlichkeitsmerkmale, die wir alle haben. Während in meinen anderen Büchern, da geht es ja mehr um die Sachen, was wurde vielleicht unglücklicherweise in uns hineingetragen, was gar nicht zu uns gehört. Also dieses innere Schattenkind, also Prägung, wo es um Erziehungseinflüsse geht, wo die meisten Menschen kleineres oder auch größeres Päckchen so zu tragen haben. Und das finde ich ganz spannend, diese Mischung. Das eine ist so dieser angeborene Persönlichkeitstyp, da gibt es auch kein besser oder schlechter. Ne? Die machen alle Sinn. Die haben alle ihre unterschiedlichen Stärken, aber natürlich auch ihre Herausforderungen, Schwächen, sagt man ja nicht mehr. Das andere ist eher so die Neurosen, die man so mitgenommen hat und dieses innere Schattenkind. Die man aufsammelt
auf dem Weg.
Genau. Und bei den Persönlichkeitstypen, wenn man weiß, das ist auch mein Persönlichkeitstyp, da brauche ich jetzt auch gar nichts dran zu verändern. Das ist fein, so wie es ist. Natürlich kann ich gegen manche Tendenzen einfach mal ein bisschen anarbeiten. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin ein sehr introvertierter Typ und auch eher der sachliche Denkentscheider, dass ich mir vielleicht manchmal ein bisschen mehr Mühe gebe, so ein bisschen herzlicher zu sein, als es vielleicht meinem ursprünglichen Impuls entspricht. Ein bisschen zugewandter, einfach aus dem Wissen heraus, dass ich es anderen Menschen damit A, leichter mache, mich zu mögen und B, auch, weil sich andere dann nicht so schnell das Gefühl haben, ich mag sie einfach nicht. Ne? Weißt du? Weil man nimmt das ja immer auf sich, wenn jemand so ein bisschen sehr distanziert, zurückhaltend ist. Man denkt ja schnell, okay, da kann mich irgendwie nicht leiden oder so. Also das macht alles so viel Sinn, auch zu gucken, was bin ich für ein Typ, wo kann ich da auch vielleicht ein bisschen mal drauf aufpassen. Oder das zu Extrovertierte, es gibt ja auch so unterschiedliche Ausprägungen eines Persönlichkeitsmerkmals. Ich bin zum Beispiel zwar extrovertiert, aber nicht stark extrovertiert.
Ja, das ist so ein bisschen so eine Matrix wahrscheinlich, ne? Es ist ja nicht nur A oder B, sondern man befindet sich auch im Spektrum.
Man kann sich das vorstellen, diese vier Persönlichkeitsdimensionen kann man sich vorstellen wie Temperatur. Na, also 50 Grad plus und minus sind so, ne, die Extremausprägung, es gibt einen Nullpunkt, so, und da gibt es so verschiedene Abstufungen. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel weiß, ich gehöre zu diesen sehr extrovertierten Typen, dass ich mir einfach mal Mühe gebe, mich in meinem Gespräch wieder ein bisschen zurückzunehmen, auch gucken, dass ich anderen zuhöre, dass sie auch zu Wort kommen und, ne. Aber im Großen und Ganzen, diese angeborenen Persönlichkeitstypen, da ist man einfach okay, wie man ist. Und ich finde es halt extrem bemerkenswert, wie differenziert die Profile sind. Also und wie sehr zutreffend. Ja. Also es ist echt extrem. Extrem.
Der zweite Aspekt ist dann ja das, was man auf dem Weg mitnimmt. Die Neurosen, wie du sie gerade genannt hast. Und da ist ja zum Beispiel dieses, ne, die innere Kindarbeit, das Kind, in dem muss Heimat finden, ist ja quasi das große Werk, was dann von dir erschienen ist. Und ich erinnere mich in unserem Gespräch, als ich zu Gast sein durfte bei euch im Podcast, dass du wie in so einem Nebensatz gesagt hast, naja, ich hatte ja eine sehr glückliche Kindheit oder du hast nicht glückliche Kindheit gesagt, sondern du hast gesagt, ich hatte das Glück, von meinen Eltern sehr positive Dinge mitbekommen zu haben, so ungefähr sowas in der Richtung.
Ich habe gesagt, ich habe das Glück, dass ich ein geliebtes Kind war.
Ah, okay. Ja, das mag sein, ja. Und man hat ja so manchmal, hört man so diese Theorie, warum Menschen anfangen, sich zu interessieren für Psychologie oder Heilberufe oder was auch immer. Und da gibt es so ein bisschen die Theorie, ja, das ist entweder das eine oder das andere. Also entweder man ist selbst, man hat sich selbst als sehr defizitär vielleicht empfunden oder man hat ein großes Päckchen mit sich rumgetragen, hat irgendwie geschafft oder sich irgendwie versucht zu suchen, wie ich damit umgehe, ne, und schlägt dann diesen Weg ein, sagt, okay, ich studiere Psychologie, aber auch, weil ich auf mich selbst schauen möchte. Und die andere Theorie ist halt, naja, oder es sind Menschen, die halt sehr an andere denken, an das Wohl anderer Menschen. Wo kann ich helfen? Wo kann ich nach außen gehen? Wo irgendwie auf dieser Matrix würdest du dich verorten? Also was ist das, was dich dazu gebracht hat, diesen Weg einzuschlagen, dich für diese Themen zu interessieren, wie wir funktionieren, wie wir sind?
Also weder das eine noch das andere. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Mutmaßungen eigentlich ein bisschen eigenartig sind. Also eins muss man sagen, also Psychologen und Psychotherapeuten üben natürlich auf viele Menschen eine gewisse Bedrohung aus. Das ist einfach so. Weil,
Bedrohung würdest du sagen, ja.
Also das war früher so noch dieses, schlimmer.
Du analysierst mich bestimmt gerade.
Genau,
so diese.
Lösen oft so reflexartig und unbewusst ein gewisses Unterlegenheitsgefühl aus. Nach dem Motto, du durchschaust mich jetzt, du bewertest mich. Na, du bewertest mich. Viele Menschen sind ja auch sehr angepasst und spielen gewisse Rollen. Und die haben dann fühlen sich auch bedroht, dass man sie jetzt irgendwie durchschauen könnte. Und sie fühlen sich einfach viel stärker von einem Psychologen oder Psychologin bewertet. Die haben ja sowieso immer Angst, bewertet zu werden, als jetzt von anderen Berufen. Und dann passiert ja das, ist ja auch so ein psychologischer Mechanismus, was dann häufig passiert, man wertet den anderen dann wieder ab, um auf Augenhöhe zu kommen. Ach, Psychologe, hast wahrscheinlich selbst ein ganz schönes Problem.
Du hast ja sicherlich
Problem,
selber
ne?
und so weiter.
Hast
ja,
das studiert, weil du mal deine Kindheit aufarbeiten wolltest? So. Und das sind dann halt so Mechanismen, die dann einfach so zuschnappen. Und ich denke, ganz, ganz viele Leute studieren Psychologie, weil sie das Fach einfach total faszinierend finden. Und so war es auch bei mir. Ich fand das immer hochinteressant, wie Menschen ticken. Weil ich meine, alles, was wir sind, ist ja Psychologie. Also die psychologische Grundlagenforschung beschäftigt sich ja unter anderem mit dem Großüberschrift Denken. Also wie denken wir? Dann fühlen, Emotionen ist ein ganz wichtiges Grundlagenforschungsgebiet. Dann unsere Wahrnehmung, wie nehmen wir wahr? Also unser Bewusstsein und unser Verhalten. So, und dann bleibt ja nicht mehr viel von uns übrig, ne? Außer rein körperliche Funktionen. Das ist ja was uns Menschen ausmacht. Und da stellt sich mir eher immer die Frage, wie kann man sich denn nicht dafür interessieren? Ne? Das ist ja auch gesellschaftlich und politisch so wichtig. Ich sage ja immer, wenn die Menschheit viel, viel früher angefangen hätte, sich selbst zu reflektieren, schon vor 2000 Jahren, gut, damals waren es noch die alten Griechen, aber die haben sich leider auch nicht gut genug rumgesprochen im Rest der Welt. Also wenn die ganze Welt von Anfang an hochreflektiert gewesen wäre, die ganze Menschheit, dann hätten wir doch jetzt eine tausendmal bessere Welt. Das hat ja auch alles letztlich politische und gesellschaftliche Dimensionen. Und um deine Frage zu beantworten, ich habe mich schon als Kind wahnsinnig für psychische Strukturen interessiert. Ich habe mich schon damals immer gefragt, warum ist der eine so, der andere so? Was motiviert uns? Was sind die stärksten Antriebskräfte. Und ich bin schon längst bevor ich Psychologie studiert habe, also in meiner Jugend, habe ich mir überlegt, dass die Menschen halt immer so wahnsinnig viel Anerkennung brauchen, dass sie alle geliebt werden wollen und, und. Also ich habe schon damals sozusagen über psychologische Grundbedürfnisse nachgedacht, obwohl ich damals noch gar nicht wusste, dass es die gibt, geschweige denn, wie sie heißen. Also ich fand das immer hochinteressant und deswegen habe ich das studiert.
Und die Idee oder der Wunsch zu sagen, okay, vor allem diese innere Kindarbeit, ne, das ist ein Thema, was ich mir aus diesem großen Komplex irgendwie rausnehme und darüber was schreibe. Ist es, wie ist das entstanden, dass das, also wir haben ja verschiedene Schwerpunkte, du hast ja viele Bücher geschrieben, aber dieser Schwerpunkt, wie ist das bei dir entstanden? Ist es was dir zum Beispiel vielleicht in deiner Praxis begegnet ist, wo du gemerkt hast, das ist ein Punkt, wo viele Menschen, was vielen Menschen hilft oder wo ich oft merke, das ist ein Punkt, wo ein Knackpunkt bei vielen Menschen ist, weißt du?
Ja, also der Punkt ist ja der, ich habe ja über 30 Jahre Psychotherapie gemacht. Und wer jetzt so psychologisch jetzt, ich sag mal, wenig gebildet ist, der glaubt ja, unsere Probleme wären alle sehr individuell und einmalig. Und das stimmt nicht, ne? Also wir haben eine gewisse psychische...
Das sind doch gute Neuigkeiten, finde ich.
Ja, im Grunde sind es wahnsinnig gute Neuigkeiten. Ja. Weil wir haben weltweit dieselbe psychische Grundstruktur. Also wir haben denselben Bauplan psychisch. Genau wie körperlich auch. Wir sind auch körperlich... haben wir auch dieselbe Grundstruktur. Und wobei die psychische noch wesentlich simpler ist. Das ist noch eine noch bessere Nachricht. So. Und bevor ich jetzt aber wirklich auf diese krassen psychischen Grundstrukturen gekommen bin, habe ich natürlich als Psychologin immer nur in Strukturen gedacht. Ich brauchte ja immer die Struktur des Problems. Also der Rest ist ja nur Thema und Variation. Also jemand, was weiß ich, der Minderwertigkeitsgefühl hat. Nee, ich fange anders an. Ich sag mal so, das Selbstwertgefühl ist das Epizentrum von allem. Psychisch gesehen ist es das absolute Epizentrum. Also mein Selbstwertgefühl entscheidet darüber, wie ich mich selbst wahrnehme, also über mein Selbstwahrnehmung, wie mein Selbstbild. Das Selbstbild entscheidet darüber, wie ich andere Menschen wahrnehme, also mit welcher Brille ich da draußen in die Welt gucke. Das wieder entscheidet darüber, ganz wesentlich über meine Gefühle, über mein Denken und über mein Verhalten. Ich mache das mal ein ganz konkreten Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Und dann wird deine Frage auch, das ist alles in einer Beantwortung. Nehmen wir mal an, ich habe ja in meinem Buch Das Kind in dir das Beispiel von Michael. Michael ist aufgewachsen als eines von vier Kindern. Die Eltern hatten gemeinsam eine Bäckerei. Und nun kann man sich vorstellen, dass die Eltern völlig überfordert waren mit vier Kindern und einem selbstständigen Betrieb, dem kleinen Michael und auch seinen Geschwistern, die Aufmerksamkeit und die Zuwendung zu geben, die dieses Kind eigentlich gebraucht hätte. Und der kleine Michael hat ja nicht mit 4, 5 Jahren gedacht, ihr wart doch völlig bescheuert, vier Kinder zu kriegen, ne? Und überhaupt, ihr solltet auch mit dieser Bäckerei, was ist das für ein Mist, und ihr solltet mal besser in Erziehungsberatung gehen oder so, sondern der kleine Michael hat ja nur gefühlt und gedacht, ich falle zur Last, ich bin hier zu viel. Das war seine Interpretation, die er sich auf die Lebensumstände, in die er hineingeboren wurde, gemacht hat. Natürlich nicht so reflektiert und explizit, aber sowas prägt sich halt als tiefes Lebensgefühl ein. Ne? Ja. Damit auch so Glaubenssätze wie, ich komme zu kurz, ich falle zur Last. Ja. So. Und das ist das erste Programm, was sein Gehirn abspeichert und die Fragen beantwortet, was bin ich wert und was muss ich tun, um geliebt zu werden. So, also wir kommen ja mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt. Und gerade in den ersten 6 Lebensjahren wird alles verknüpft und verdrahtet, verknüpft und verdrahtet. Und da wird auch verdrahtet, dieses Grundgefühl von, bin ich hier in der Welt willkommen, also sprich Urvertrauen, oder bin ich hier nicht wirklich willkommen? Kann ich anderen grundsätzlich vertrauen oder kann man anderen Menschen nicht vertrauen? Das wird alles sehr, sehr früh abgespeichert. So, und jetzt wird der Michael groß und hat aber dieses Programm jetzt schon im Kopf. Und jetzt ist er erwachsen. Dann ist er sein Selbstwert und sein Selbstbild erstmal davon geprägt, dass er grundsätzlich das Gefühl hat, dass er eher zur Last fällt, dass er sich nicht so willkommen fühlt, dass er das Gefühl hat, er ist nicht wichtig. So, das ist eine ganz alte Kränkung. Und durch die Brille dieser Kränkung nimmt er ja auch andere Menschen wahr. Das heißt, andere Menschen erlebt er schnell als besser, als klüger, damit auch aber als potenziell bedrohlich, die ihn wieder bewerten können, die ihn wieder ablehnen können, die ihm wieder das Gefühl geben, dass er nicht wichtig ist oder dass er zu Last fällt. Das heißt, da hat er natürlich auch Verletzungen, die leicht wieder getriggert werden können. Aber um das alles nicht zu fühlen, hat er schon als Kind ein Verhaltensprogramm entwickelt. Das heißt, Michael gehört zu den Typen, die möglichst perfekt alles machen. Der ist sehr perfektionistisch unterwegs. Er ist hochgradig leistungsorientiert, um dieses darunter liegende Gefühl der eigentlichen Wertlosigkeit zu kompensieren. So, das heißt, im Grunde Michaels Emotionen, sein Denken, sein Fühlen, sein Verhalten ist ganz viel um diese alten Prägungen gebaut. Und das ist ja das, was ich dann in meinem Ansatz als das Schattenkind bezeichne. Also dieses innere Kind. In der Psychologie sprechen wir ja vom inneren Kind. Ich habe dann den Begriff des Schattenkindes geprägt. Und das innere Kind ist ja in der Psychologie einfach nur eine Metapher für die frühen Prägungen, guten wie im schlechten, also auch die guten Prägungen, die wir von zu Hause mitbekommen haben. Und ich habe diese Übung eben spontan relativ aus meiner psychotherapeutischen Erfahrung entwickelt. Das war mal wie so eine Eingebung ist, die zu mir gekommen mit dem Schattenkind. Da kam die Klientin zu mir und sagte, hey, ich will heute gerne was Konkretes machen. Und da habe ich mich selber sagen hören, Stichwort Sprechdenkerin. Ja, dann nehmen wir jetzt mal einen Zettel und Papier und ein Bleistift und dann malen wir mal so die visuelle Ette eines Kindes drauf und Mama und Papa und. Und da habe ich diese Übung entworfen. Und die war völlig geflasht von dieser Sitzung, weil sie sagte, als sie das dann sah, so ihr Schattenkind mit ihren Glaubenssätzen, mit den Gefühlen, die dazugehören, mit ihren Selbstschutzstrategien. Das war das
mal greifbar,
so richtig
gemacht,
schwarz auf weiß, so. Sagt sie, ja, das bin ich, das ist so krass und das bin ich in allen möglichen Lebensvariationen, ob ich beim Job bin, ob ich in einer Beziehung bin, wie auch immer. Und die hat echt so geweint, die war so berührt. Und ich dachte ganz unbescheiden, krasse Scheiße, was du da gerade gemacht hast, Stahl. Das sollte man weiterentwickeln. Ja, ich war selber ein bisschen beeindruckt.
Voll gut, richtig so.
Und dann habe ich das weiterentwickelt und habe dem Sonnenkind hinzugefügt und so weiter. Ja. Und dann dachte ich irgendwann, das ist ja auch schon mein fünftes Buch, viele denken, es wäre mein erstes, aber ich hatte ja vorher schon Bücher zu diesen Persönlichkeiten.
Herbert Grönemeyers drittes Album war erst sein Durchbruch. Ja. Also es ist. Ne?
Ja, das lag aber auch, ich war früher beim kleinen Verlag, dann da auch die Bindungsangstbücher. Ich sag, wenn die von vornherein beim großen Verlag, das wäre auch nochmal anders, aber die sind bis heute auch alle Longseller. Ne? Auf jeden Fall dachte ich, das wäre doch mal cool, diese Übung mit dem Schatten und dem Sonnenkind, also wie so ein, das ist ja wie so ein Lösungsalgorithmus, wo jeder sein individuelles Problem reinschmeißen kann. Ist egal, weil es geht hier um die Struktur des Problems und nicht um die kleinen individuellen Nuancen. Und insofern ist das Kind in dir, wie soll ich sagen, das ist allumfassende Basispsychologie. Darum geht es am Ende, weil am Ende sind die Dinge total einfach. Das wird immer so überschätzt, wenn man da nicht so in die Tiefe taucht. Aber am Ende ist es komplett einfach. Es ist unser Selbstwertgefühl und es sind die Selbstschutzstrategien, die wir unbewusst entwickeln, wo wir eben uns selbst oft im Wege stehen. Und natürlich ist kann ein niedriges Selbstwertgefühl auch ein wahnsinniger Leistungsantreiber sein, wie bei Michael. Michael hat es wahnsinnig weit gebracht. Er ist super erfolgreich in seinem Leben. Nur Mit den Beziehungen klappt es nicht, weil er so furchtbar kränkbar ist. Ne? Also sobald er mal irgendetwas vergisst, was seiner Freundin Sarah irgendwie wichtig ist, dann ist er irgendwie
es ist so lustig, ne?
Weil er wieder dieser Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig, und dann aus der Kränkung entsteht die Wut, dann fängt der Streit an und. Also und er kann sich da erst richtig gut aufstellen, wenn er reflektiert, was sind hier überhaupt die Zusammenhänge? Woher kommt das? Weil er reagiert ja nicht auf die Gegenwart, auf das Aktuelle, auf die Sarah, sondern er reagiert ja aus der Vergangenheit und auf die Vergangenheit. Diese alte Kränkung von früher, also dieses Gefühl, nicht oft beachtet zu werden, dass seine Wünsche nicht wichtig sind und so weiter.
Mhm. Sorry für die Unterbrechung, aber ich muss, wenn du das erklärst, immer halt schmunzeln, weil ich heiße halt Michael. Und also meine Eltern waren keine Bäcker und ich habe auch nur eine Schwester, aber trotzdem halt immer, wenn ich das Michael höre, und meine Frau heißt Sarah.
Ach, wie verrückt. Und
das heißt, es ist dann halt so, ich muss kognitiv muss ich das dann immer so einordnen, so Michael und Sarah, okay, ja, wir sind nicht gemeint. Das ist ja
krass. Voll.
Ich finde es schön, ich finde es sehr, sehr schön, was du sagst. Und nochmal auch Good News, dass man sagen kann, es gibt so bestimmte Grundbausteine, die da sind, ne? Persönlichkeitstypen, mit denen wir geboren sind, wo wir auf dieser Matrix oder auf dieser Temperaturskala angelegt sind. Okay, das bringen wir mit. Super, wenn wir das wissen über uns, und vielleicht können wir uns selbst und andere Menschen dann auch sehen, besser sehen, besser verstehen. Und halt eben auch die innere Kindarbeit mit dem Schattenkind und dem Sonnenkind, so wie du es beschrieben hast, quasi so wirklich als Modell, wo man sagen kann, okay, da kann jetzt jeder Mensch seine Situation reinbringen. Die individuellen Unterschiede sind gegeben, aber sind nicht maßgeblich dafür, dass das Modell oder dass die Struktur funktioniert.
Richtig. So.
Und vielleicht erlaubst du mir einen kurzen Ausflug in sowas Gesellschaftliches. So, das finde ich nämlich da sehr spannend. Ich denke viel darüber nach, ob die Gesellschaft, wie sie zurzeit strukturiert ist, obwohl wir gerade mehr reflektieren und vielleicht auch in den letzten 20 Jahren Psychotherapie gesellschaftsfähig geworden ist und so weiter. Ob wir vielleicht noch ganz am Anfang trotzdem stehen von so einer Selbstreflexion und so einer Erkenntnis, und ob vielleicht andere Faktoren in der Gesellschaft ein bisschen dagegen wirken. Ich nehme ein konkretes Beispiel. Durchs Internet und durch die konstante Verfügbarkeit von Informationen leben wir in einer Welt, in der wir das, was vielleicht früher mal in der Tagesschau zusammengefasst wurde, bekommen wir von morgens bis abends über Push-Nachrichten als News-Ticker. Wir wissen, obwohl wir eigentlich bei uns zu Hause wohnen, mit unserer Familie, ja, und zu unserer Arbeit gehen, wissen wir trotzdem, was in ganz weit entfernten Gegenden der Welt passiert. Im Minutentakt gibt's Updates und so weiter. Wir haben theoretisch Zugriff auf unheimlich viele Informationen, mehr als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und das in einem Tempo, was unglaublich schnell ist. Dazu kommt dann, dass wir in einer Zeit leben, in der wir von uns selbst und anderen erwarten, ist meine Wahrnehmung, dass wir zu all diesen Themen sofort eine Meinung haben, sofort eine Einschätzung haben und sofort eine Position beziehen. Es passiert etwas am anderen Ende der Welt. Ich muss sofort eigentlich wissen, wie finde ich das? Wie ordne ich das ein? Was wäre die korrekte Lösung? Was ist meine politische Haltung dazu? Und so weiter. Dann muss ich die auch vielleicht sofort vertreten im Gespräch oder auf Facebook und so weiter. Es ist ein großer Themenkomplex. Aber meine Frage geht dahin, wenn wir alle relativ gleich aufgebaut sind, ne? Ist diese Welt, in der wir gerade leben, für uns eigentlich, also A, ist es gesund, ne? B, ist das kongruent oder kann das kongruent sein mit dem, wie wir eigentlich als Menschen aufgebaut sind, ne? Wie wir eigentlich Informationen aufnehmen oder mit anderen Menschen in Beziehung treten und so weiter. Geht das überhaupt? Können wir überhaupt in dieser Welt vernünftig navigieren? Und wenn ja, liebe Stefanie Stahl, was denkst du? Sag uns, wie es geht.
Also die Frage ist für mich insofern maximal anspruchsvoll, weil es eigentlich eine soziologische Frage ist, ne? Und Soziologie ist nicht meine wirkliche Stärke. Also ich denke ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel über diese ganz großen Zusammenhänge nach. Ich denke nach über so einzelne Fragen. Wie kommen Verschwörungstheorien zusammen? Was hat das mit dem Selbstwertgefühl zu tun? Na, weil ich mache ganz viel eigentlich Individualpsychologie.
Soll ich konkret vielleicht auf eine Sache runterbrechen? Ich spreche mal runter auf so ein Michael-Ding. Ne? Ja, also hoff, also nicht ganz so.
Dann
nicht ganz
setzen wir so, da nochmal neu an, dass es ein bisschen konkreter wird.
Martina, eine Entschuldigung an alle Martinas da draußen. Ne? Person Martina ist in den sozialen Medien und hat vielleicht irgendwie ein kleines Geschäft oder macht irgendwie was, wo sie sich in den sozialen Medien präsentiert. Ne? Die politische Situation in Deutschland, ne? Parteipolitik, aber auch irgendwie eine gesellschaftliche Themen und so weiter. Jetzt wird von Martina, die eigentlich, sagen wir Martina im Blumenladen, ne? Aber es wird von Martina eigentlich erwartet, von ihren Klientinnen und Klienten, vor allem in den sozialen Medien, dass sie jetzt anfängt, sich zu all diesen politischen Themen irgendwie zu positionieren, weil die Leute ja wissen wollen, kaufe ich irgendwie bei der richtigen Person ein meine Blumen oder sollte ich vielleicht irgendwie nach nebenan gehen oder so, ne? Und Martina ist eigentlich eine gewissenhafte Person und ist auch interessiert daran, gut mit den Menschen zu sein und liebevoll zu sein und niemanden zu kränken und irgendwie Gutes zu tun. Und Martina fühlt sich jetzt immens unter Druck gesetzt, weil sie denkt, wer bin ich denn als kleine Martina mit dem Blumenladen, jetzt auf einmal hier diese Probleme der Welt klären zu müssen, mich positionieren zu müssen. Ich würde es gerne machen, weil ich würde ja gern was Schönes, Positives sagen oder in der Welt was Gutes tun und so weiter. Aber ich bin hier gerade in einer großen Bredouille. Und Martina kommt in eine Gewissenskrise, weil sie denkt, eigentlich bin ich das, ich traue mir das gar nicht zu, eigentlich bin ich das gar nicht, aber es wird von mir erwartet und ich will die Erwartungen nicht enttäuschen und so weiter. Und dann kommt Martina vielleicht zu dir und sagt, du, ich plag mich seit Wochen, es raubt mir meine Lebensqualität, weil ich gar nicht mehr die freudigen Dinge so viel machen, weil ich so viel Druck, inneren Druck verspüre, irgendwas machen zu müssen, was ich gar nicht greifen kann.
So, liebe Steffi, erstmal würde ich mich total wundern. Ich habe noch nie gehört, also vielleicht bin ich da auch zu weltfremd oder nicht genügend in Social Media unterwegs, dass eine Blumenhändlerin politisch da irgendwie Stellung beziehen muss. Das würde mich jetzt sehr überraschen. Viele sind ja auch sehr, sehr unpolitisch in ihren Posts. Auch Leute, die einen riesen Einfluss haben. Aber egal, wenn sie das sagen würde, würde ich sagen, liebe Martina, das ist ja alles ziemlich war Quatsch und du musst dir da überhaupt keinen Druck machen. Wichtig ist, dass du einfach gewisse Werte lebst. Was sind so Werte, die dir wichtig sind? Dann würden wir die mal erarbeiten. Dann sagt sie ja vielleicht Miteinander, Offenheit, Toleranz, sage ich ja wunderbar. Damit hast du ja wunderbare Werte schon mal. Und für die kannst du ja auch in deinem Blumenladen einstehen. Deswegen brauchst du keine dezidierte, konkrete politische Meinung zu haben, was ja viele Menschen auch total überfordert. Und die sie haben, sind dann aber letztlich auch wieder nicht gut genug informiert. So, dann lebe einfach deine Werte und lebe die auch in deinem Blumenladen, poste das auch, oh, guck mal hier, heute war wieder so schön, heute kam so eine liebe arabischstämmige Mutter, die hat ein großes Fest und ich habe sie hier mit den Blumen beraten, ne? Das ist mein Wert, also Toleranz und alle sind willkommen, ne? Lebe dein freundliches Mitarbeiter miteinander, poste das so und dann brauchst du dann auch politisch da nicht Stellung zu beziehen. Und dann würde ich weiter mit ihr arbeiten, dass sie, also das wäre jetzt einfach mal so ein schneller Rat in ihrem Fall. Aber sie hat ja offensichtlich auch ein bisschen ein Problem mit Abgrenzung und dass sie gerne Erwartungen erfüllt. Und das ist natürlich wieder ein Grundsatzthema in ihrem Leben, wo ich dann auch mit ihr tiefer tauchen würde. Denn das kann man auch sehr gut bearbeiten. Also dass sie überhaupt in die Situation gekommen ist, so, sich so einen Druck zu machen, anstatt einfach bei ihrem Stiefel zu bleiben. So. Und das ist ja auch eine Prädisposition von ihrem Schattenkind, sage ich jetzt mal, von ihrer, von dem, wie sie aufgewachsen ist, plus vielleicht noch ein bisschen Gene, dass sie eben auch ein sehr fest sehr liebes Wesen sowieso schon hat. So, und da würde ich dann auch mit ihr dran arbeiten.
Das heißt, du würdest da in dieses Thema Abgrenzung und Erwartungserfüllung eigentlich am meisten.
Genau, darum geht es ja. Darum geht es ja. Was mir halt viel, was die politische Situation eher Kopfzerbrechen macht, ist, dass Menschen ja leider nicht mehr mit Argumenten abzuholen sind und auch nicht mehr mit Wahrheiten. Und das liegt daran, dass es eigentlich nur noch um Identitäten geht. Also nehmen wir mal an, ich bleibe jetzt mal bei Martina. Nehmen wir mal an,
sehr gerne.
Martina hat mit Freude diesen Blumenladen eröffnet, aber der Laden läuft nicht so gut. So, und dann kommt noch Corona. So, und dann ist es ganz vorbei. So, und über dieses Ganze hat sie auch so eine Beziehungskrise mit ihrem Mann, dass sie sich trennt. So, jetzt sitzt Martina im Internet. Ne? Und da kommt jetzt der eine Podcast. Ja, oder das eine Video, was plötzlich so alles erklärt, ne? Wie die da oben das alles so lenken und dass ja alles nur gesteuert ist und wir hier so die Schlafschafe sind und so, ne? Also sie kommt in so eine Verschwörungserzählung rein. So. Und auf einmal sagt sie, jetzt ergibt alles Sinn. Deswegen ist sie mein Blumenladen auf den Bach runtergegangen und. So. Also sie hat jetzt eine Projektionsfläche gefunden, die ihr Selbstwertgefühl beschützt. Ne? Die da oben und die anderen und die ganzen Verschwörungen. Und sie hat gleichzeitig auch eine Selbstwerterhöhung, weil sie gehört ja jetzt zu den Insidern. Sie ist jetzt eine Checkerin. Sie hat's gecheckt. Die anderen sind die Schlafschafe, ne? Das heißt, das gibt ihr auch nochmal einen ordentlichen Selbstwertboost. Das heißt, wenn sie da schön reinsegelt in diese Verschwörungserzählung, dann wird das nämlich zu ihrer eigenen Identität. Dasselbe haben wir bei der Trump-Bewegung, bei der MAGA-Bewegung und. Da geht es um Identitäten. Und da geht es nicht mehr um Argumente, weil jedes vernünftige Argument, was du, Martina, in dem Zustand entgegensetzen würdest, würde ihr Selbstwertgefühl bedrohen. Das, was sie sich doch gerade aufgebaut hat, an neuer Identität, an ich bin ja doch wer. Na, ich bin ja nicht nur die kleine gescheiterte Blumenhändler, sondern ich bin wer. Ich gehöre zu den wenigen, die hier durchschauen, was hier wirklich passiert in der Welt. Ja, also das gibt ihr eine wahnsinnige Identität. Und deswegen kommst du da mit Argumenten nicht mehr durch. Und da ist für mich eben die Frage, wo können wir die Leute abholen? Das wäre ja eigentlich beim Sinn erleben, beim Sinn, beim Selbstwert und bei dem, du gehörst dazu. Du gehörst dazu, denn ganz viele, eine ganz hohe Versuchung eben auch, entweder in so Verschwörungserzählungen oder auch in Extremismus und so weiter abzutauchen, ist ja immer das psychologische Grundbedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Und besonders gefährdet sind immer Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, hier in der Gesellschaft nicht richtig mithalten zu können. Also irgendwie ein bisschen aussortiert zu sein, nicht dazu zu gehören. Und die sind besonders gefährdet, sich dann extremen Sachen anzuschließen, ja. So, und da könnten wir die Menschen eigentlich am besten wieder abholen, weil es sind ja immer auch die ganzen AfD-Erzählungen sind ja immer so Erzählungen von wir holen jetzt die Kleinen ab, ihr dürft endlich wieder dabei sein, ne? Und jetzt scheiß mal auf die Ausländer, die kommt alle raus und ihr und wir, ne? Die packen die ja auch immer so beim Selbstwertgefühl und immer bei so einem Identitätsgefühl, ne?
Ja, Identity Politics, das ist ja sogar das große Stichwort darüber. Ne? Das heißt, auch da landen wir eigentlich wieder bei einem sehr grundlegenden psychologischen Konstrukt und Modell, eben Selbstwahrnehmung, Selbstwertgefühl. Und wie schaffen wir das denn? Das ist vielleicht wieder eine soziologische Frage, aber vielleicht hast du irgendwie eine Idee oder vielleicht irgendwie eine Vision, wie man sowas in der Gesellschaft viel früher oder viel selbstverständlicher schon verankern kann, ne? Ist das ein Schulfach? Was ist es, dieses Bewusstsein bei Menschen dafür zu schaffen, den eigenen Selbstwert zu erkennen, zu pflegen und vielleicht auch andere Menschen eher darin zu unterstützen, ihren eigenen Selbstwert als Gesellschaftsziel in Bhutan gibt es ja diese glücklich sein ist da Gesellschaftsziel. Wie gut das funktioniert, sei dahingestellt. Aber es ist zumindest mal irgendwie formuliert. Hast du eine Fantasie, eine Vision, eine Idee, wie man sowas hinkriegen könnte, das fester zu verankern bei uns?
Also das Wichtigste ist im Grunde das Elternhaus. Da passiert viel, gerade die ersten zwei Lebensjahre. Was Kinder da brauchen, ist vor allem für große Sicherheit, weil Kinder werden ja zu früh geboren, rein physiologisch, und müssen so ein bisschen nachgebrütet werden. und Sicherheit spenden sind halt wirklich die engsten Bezugspersonen. Und die Geborgenheit und Sicherheit mal die zumindest so die ersten zwei Lebensjahre. Und da fängt es bei vielen schon an, dass die Kinder zu früh und zu lange in die Kita gegeben werden oder gegeben werden müssen, wo schon die erste Grundversicherung entsteht. Und das ist jetzt nicht meine Steffi Stahls Privatmeinung, sondern das ist einhellige Stimmen der gesamten Bindungsforschung, ja.
So. Was sagt die Bindungsforschung? Gibt's da irgendwie Eckpunkte, wo man sagt, okay, das wäre ein gutes Alter oder ab da so und so viele Stunden oder so? Gibt's da irgendwie was? Gibt's eine Empfehlung?
Also die Bindungsforschung sagt uns irgendwie, geht nicht unter 2 Jahren in die Kita. So und dann auch nicht den ganzen Tag. Und das hängt einfach damit zusammen, wie das Gehirn Stress verarbeitet, beziehungsweise die ganze Stressverarbeitung spurt sich erst ein im Gehirn, aber das müsste ich jetzt zu weit ausholen. Also wen das Thema interessiert jetzt für den Zuhörer und Zuhörerinnen, es gibt ein wahnsinnig gutes Video von Professor Dr. Eva Rass auf dem WDR bei YouTube. Professor Dr. Eva Rass, und die erzählt das wahnsinnig nett und einfühlsam über diese frühkindliche Betreuung. Die macht das ganz toll. Die ist auch Bindungsforscherin, die beschäftigt sich damit. Und da kann man das sehr schön nachvollziehen. Also das Erste, wenn es irgendwie geht, halt die Kinder nicht zu früh wegzugeben, dass die Eltern eben auch selbst so ein bisschen aufgestellt sind, dass sie ihre eigenen Prägungen nicht so weiterreichen, also zumindest die Unglücklichen. Das Wichtigste ist, dass Kinder einfach das Gefühl haben, dass sie geliebt werden. So, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wenn Eltern ihre Kinder aufrichtig lieben, haben sie schon ganz viel richtig gemacht. Eltern müssen nicht immer ständig ihre Kinder bespaßen. Also Eltern sind manchmal, finde ich, auch ziemlich überengagiert. Das kann auch dann wieder die Autonomie schwächen der Kinder, dass sie viel zu wenig alleine hinkriegen, weil sie Eltern haben, die ihnen alles aus dem Weg räumen. Also wenn man es schafft, als Elternteil die Bindung zu stärken im Sinne von, ich liebe dich so, wie du bist und nicht so, wie ich dich gerne hätte, und die Autonomie zu stärken, ich traue dir auch Sachen selber zu, das schaffst du schon, das kriegst du auch mal alleine hin, also natürlich immer altersgemäß, haben sie eigentlich schon ganz viel richtig gemacht. Das heißt, das Wissen über Kindererziehung in diesen Bereichen könnte da noch größer werden. Ich habe übrigens auch dazu ein Buch geschrieben, Nestwärme, die Flügel verleiht. Da geht es genau um dieses Thema, wie man vielleicht seine eigenen Prägungen auch unbewusst an die Kinder weiterreicht und so weiter. Und dann sollte man unbedingt in den Schulen ganz früh von erste Klasse an Psychologie als Unterrichtsfach. Ne, die Kleinen halt spielerisch, wie man mit Gefühlen umgeht. Ne? Was Ärger dabei, ist, was Trauer ist. Ne? Und das kann man ja so herrlich spielerisch machen. Und wenn sie größer sind, bei älteren Kindern, kann man natürlich schon mehr dann auch wirklich so in die Reflexion gehen und auch so psychologisches Wissen unterrichten. Aber das wäre so genial. Wir könnten in den Schulen derartig viel auffangen. Das wäre richtig toll.
Kennst du da irgendwas, hast du ein Beispiel, hast du schon mal sowas mitbekommen, dass es wirklich in Grundschulen schon solche Ansätze gibt?
Ich habe gehört, in Finnland ist das sehr viel zum Beispiel, also in nordischen Ländern, und dass sie wohl damit auch sehr gute Erfahrungen machten. Aber ich bin da nicht so tief eingetaucht, weil ich in dem Sinne jetzt auch dieses Schulding oder Schulthema mir jetzt nicht so ganz nahe liegt. Es liegt nur einfach auf der Hand, dass wir in der Schule schon sehr viel Prävention machen können.
Wäre ich sofort dabei. Finde ich super. Mir hat sowas auch in meiner Schullaufbahn komplett gefehlt. Ich habe das dann irgendwann, als ich schon relativ erwachsen war und auch halt auch wusste, wofür ich mich interessiere, irgendwie versucht mir das selber dann irgendwie zu holen oder sowas oder dann halt im Studium. Aber ich habe auch immer gedacht, das hätte uns allen sehr gut getan, auch als Kinder, untereinander vielleicht schon auch viel mehr zu wissen, okay, ärgere ich jetzt vielleicht den anderen oder die andere oder Mobbing und so weiter, ne? Mobbingprävention ist eine Sache, aber wenn du halt vorher schon aufklärst und lernst, dann brauchst du vielleicht später auch viel weniger Mobbingprävention oder Konfliktlösung oder sowas, ne?
Ja.
Und was ich auch mir mitnehme, was du gerade gesagt hast, reflektiert so ein bisschen was mein Therapeut mir früher mal gesagt hat, als ich da saß und habe ich hiermit und damit gerungen, und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, hör mal zu, mein Lieber, du hast doch einen Kinderwunsch. Und ich so, ja, voll gerne. Und er so, na, dann musst du jetzt mal anfangen, deinen eigenen Scheiß ein bisschen an Haken zu kriegen, damit du eben auch A, nicht diese unbewussten Muster an Kinder weitergibst und mehr Aufmerksamkeit vielleicht dafür hast und nicht irgendwie ein Kind in denselben Scheiß irgendwie mit reinholst. Wirst eh Fehler machen, aber ein bisschen aufgeklärter dazu sein, so, ne?
Genau.
Das heißt, die Verantwortung tatsächlich dann doch wieder an uns Erwachsene zu geben und zu sagen, so, ihr seid jetzt erwachsen, ihr könnt da für euch Verantwortung übernehmen und das dann auch besser, vielleicht besser weitergeben, so.
Ja.
Schön. Wenn du in diesem Themenbereich, wo wir jetzt waren, ne, die innere Kindarbeit und, ne, also das, worüber wir gesprochen haben, wenn du jetzt den Menschen, die das hier hören, wenn die jetzt nach dem Podcast inspiriert sind und sagen, ey, ich habe jetzt 5 Minuten, ich habe 10, ich habe eine Viertelstunde, ich habe jetzt gerade, spüre ich einen Handlungsdrang, ich würde gerne irgendwo ansetzen. Du hast am Anfang zum Beispiel erwähnt, dass es einige der Tests auf deiner Homepage auch gibt. Aber ich will dich da gar nicht hinguiden, sondern was wäre so dein Tipp, wo du sagen würdest, so, ey, ganz konkret, wenn ihr jetzt inspiriert seid und ihr wollt jetzt irgendwas anpacken mal, was würdest du sagen bei Leuten, die jetzt 10, 15, 20 Minuten Zeit haben und inspiriert sind? Was wäre Tipp, wo könnten die ansetzen?
Im Sinne als eigene Übung oder im Sinne, lies mal dieses oder jenes Buch?
Vielleicht eine eigene Übung.
Dann würde ich da ansetzen, dass man sich einfach mal in Ruhe hinsetzt und sich überlegt, wie war das eigentlich bei mir daheim früher? Mhm. Habe ich mich geliebt gefühlt von meinen Eltern? Oder war die Liebe so gefühlt eher ein bisschen an Bedingungen geknüpft? Und wie war das eigentlich? Hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwas tun, um geliebt zu werden? Und da mal sich so ein bisschen hineinzufühlen, wenn man nicht so konkrete Erinnerungen mehr hat, das sagen viele oder einige, dann ist das immer ein Zeichen, dass es wohl nicht so doll war, weil wir verdrängen, dann ist es verdrängt. Das Gehirn hat eigentlich keinen Grund, positive Erfahrungen zu verdrängen. Ja, dann war es wahrscheinlich schwierig. Und dann sage ich immer, irgendwann muss ja deine Erinnerung wieder einsetzen von deinen Eltern, was weiß ich, wo du 12 oder 15 bist. Irgendwo so muss es ja mal wieder da sein. Und dann kannst du dir überlegen, wenn die so waren, wo ich 15 war, wie waren die dann wahrscheinlich, als ich kleiner war? Also dann machst du so, gehst du mal über die Annahme, ne? Und dann mal so fühlen, im tiefsten Inneren, was denke ich eigentlich so von mir? Was sind meine Glaubenssätze? Und wenn dann auftaucht solche Sachen wie, ich bin nicht okay, ich genüge nicht und so weiter, ich bin wertlos, sich mal auf einer ganz tiefen Ebene klar machen, wenn die eigenen Eltern, wie bei Michael, ne, nehmen wir mal an, der Michaels Eltern hätten jetzt nur ein Kind gehabt, nämlich ihn. So, und hätten viel, viel weniger Stress gehabt, viel weniger Stress. Und hätten ihn deswegen viel aufmerksamer behandeln können und liebevoller behandeln können. Dann müsste Michael doch klar sein, wenn er diese Übung macht, die ich jetzt gerade hier mache, dass er dann auch andere Glaubenssätze hätte. Dass er dann, anstatt zu denken, ich falle zur Last und ich bin nicht wichtig, fühlen und denken würde, ich bin total okay, so wie ich bin. Und mich kann man lieb haben, so wie ich bin. Weil die Eltern sich anders verhalten hätten. Und dann muss doch spätestens bei Michael der Groschen fallen, dass diese Glaubenssätze völlig willkürlich sind. Dass sie doch überhaupt nichts über mich und meinen Wert aussagen, sondern etwas über das Verhalten meiner Eltern. Also wenn diese Sätze irgendjemandem ein Zeugnis ausstellen, dann doch nicht mir im Sinne, ich bin nichts wert, sondern im Sinne, meine Eltern haben da einfach Fehler gemacht und waren überfordert. Und da kann man sich schon mal im ersten Schritt auf einer tiefen Ebene klar machen, dass das alles ein ganz willkürliches Prägungsprogramm ist, was nichts, aber 0, nichts über den eigenen Wert aussagt. Und wenn man dann einen großen Widerstand verspürt, jetzt vielleicht schon beim Zuhören, während ich das erzähle, und sagt, was soll denn das, was redet die Alte da, sind jetzt meine Eltern am allen schuld und die haben doch auch nur ihr Bestes gegeben und die hatten doch selber ihr Päckchen zu tragen, dann ist das ein ganz wichtiger Hinweis, dass man in tiefer Loyalität zu den Eltern verankert ist. Das war man schon als Kind, denn gerade Kinder, die wie Michael so nicht hinreichend Liebe und Aufmerksamkeit bekommen, übernehmen ganz früh die Verantwortung dafür, dass ihre Beziehung zu ihren Eltern gelingt. Also auch der kleine Michael hat die Verantwortung übernommen, indem er sich angestrengt hat, den Eltern zu gefallen. Indem er ein liebes Kind war, ein angepasstes Kind, ein sehr leistungswilliges Kind. Und auch als Erwachsener übernimmt er immer noch innerlich die Verantwortung zu seinen Eltern, dass die Loyalität gelingt, indem er heute auch noch sagt, was hat denn das mit meinen Eltern zu tun? Die haben ihr Bestes gegeben. Sie haben da immerhin 4 Kindern das Leben geschenkt und die haben es ja selber nicht leicht. Nur wenn er sich nicht einmal eingesteht und deswegen in dem Moment auch mal bereit ist, die Loyalität zu opfern. Nein, das war wirklich scheiße und nicht ich war der Fehler, ihr wart der Fehler. Dann muss er diese negativen Glaubenssätze bei sich behalten, weil das ist dann der Preis, um die Loyalität zu seinen Eltern aufrechtzuerhalten. Denn wenn ich diese Glaubenssätze loswerden will, wenn ich mich nicht mehr mit ihnen identifizieren will, dann muss ich mir einmal wirklich eingestehen, und zwar nicht nur im Kopf, sondern auch im Gefühl, dass meine Eltern wirklich den einen oder anderen Fehler gemacht haben. Ja? Weil ich muss es ihnen wieder vor die Tür stellen. Ich muss sagen, nee, das gehört gar nicht zu mir, das gehört zu euch. Das war eure Überforderung. Nicht, dass ich zur Last falle oder nicht okay bin, es war eure Überforderung. Und dafür brauche ich eine gewisse Trennungsaggression, so heißt das in der Psychologie. Und diese Trennungsaggression ist ja normalerweise in der Trotzphase sehr hoch, in der Pubertät. Aber wenn man es eben nicht geschafft hat, sich in der Pubertät gesund zu lösen von den Eltern, viele sind nicht gesund gelöst, dann muss man das nachholen. Und da braucht es Trennungsaggression und das Eingeständnis, nee, das und das, das war wirklich nicht okay. So.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass man seine Eltern weniger lieb hat. Klar, für den Moment hat man sie weniger lieb, aber das kann ja auch alles wieder gut werden. Aber über
das ist vielleicht die Hemmschwelle in dem Moment, dass man das denkt. Aber ich glaube nicht, dass das dahinter, dass dahinter liegt. Nee.
Einmal gehen, sonst bleibt das Päckchen immer bei einem selbst.
Ich habe da den Satz gehört von einem anderen Therapeuten auf Englisch. Of course you can love your parents, but you have to fucking kill them first. Vielleicht ein bisschen radikal. Aber mir hat das in dem Moment, total, weißt du, total viel geholfen, ne? Du musst erst, weil ich auch immer gesagt habe, aber und meine Eltern, sag ich heute, natürlich, ich liebe die und alles, aber in meinem persönlichen Fall stimmte das. Ich musste erstmal da diese Aggression fühlen und verbalisieren dadurch, ja. Voll gut. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Ich glaube, es hat jetzt, also bei mir was bewegt und ich hoffe, dass es bei einigen Leuten auch echt was bewegt hat. So, mega schön.
Okay.
Okay, dann, ey, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Alles, wo die Leute dich finden können, schreiben wir in die Shownotes und auch das Video, von dem du gesprochen hast, werden wir verlinken. Ganz, ganz, ganz lieben Dank.
Gerne, danke dir für das schöne Gespräch und tschüss.
Ciao, ciao. Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Dieser Podcast wird produziert von mir, Audio- und Video-Editing sowie Ausspielung von Robert Schulz, Backoffice und Organisation von Becky Willecke. Ihr erreicht uns unter coaching@curse.de und alle Infos zu dieser Episode und allem weiteren findet ihr in den Shownotes.